Heute erwartet uns eine absolute Traumreise hier auf Bayern 2. Ich jedenfalls träume von dieser Reise und ich würde sie dann auch noch ein bisschen ausdehnen, wenn ich dann schon mal dort wäre, in Japan. Ein fantastisches Reiseziel, betörend schön, unfassbar aufregend, sehr fremd und dann wieder sehr nah, auf jeden Fall voller Überraschungen. Und vom Essen will ich gar nicht anfangen zu schwärmen. Wir reisen heute von der alten Kaiserstadt Kyoto in die neue Hauptstadt Tokio und steigen unterwegs in Shizuoka aus, mit Blick auf den Fuji und den Pazifik. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Kyoto, die alte Kaiserstadt auf der japanischen Hauptinsel Honshu, ist ein faszinierender Ort. Es gibt 1600 buddhistische Tempel und 400 Shinto-Schreine, verteilt über die ganze Stadt. Es ist ganz und gar unmöglich, sie alle zu erkunden. Der berühmte Ryoanji-Tempel mit seinem Zen-Garten allein wäre eine Reise um die halbe Welt schon wert. Jetzt könnte man sagen, na ja, was soll da schon dran sein? Eine platte, kahle Kiesfläche, 10 mal 25 Meter. Darauf 15 Steine und ein bisschen Moos verteilt, eine Mauer außenrum. Andererseits kann die Erkenntnis aber auch sein, das sind ein paar der krassesten, abstraktesten, weisesten und stillsten Quadratmeter des ganzen Planeten. Kyoto ist bis heute das Zentrum des Zen-Buddhismus. Zen ist für Menschen mitten im allgegenwärtigen Optimierungswahn schwer zu begreifen. Die Selbstbeschreibung als wegloser Weg und torloses Tor, das kann vielleicht nur verstehen, wer das schafft, nämlich alles Wollen auszuschalten. Für einen kurzen Moment wenigstens. Christiane Zwick hat es jedenfalls versucht, den weglosen Weg zum Zen zu finden. In Kyoto, wo sonst?
Bei meiner Ankunft bin ich erst einmal überfordert. Der Bahnhof von Kyoto hat gigantische Ausmaße. Dreimal würde der Berliner Hauptbahnhof hineinpassen. Wer hier ankommt und kein Japanisch spricht, hat ein Orientierungsproblem. Auf 15 Stockwerken Signale von allen Seiten. So ähnlich wie in dem Spielsalon, dessen Türen offen stehen. Bunt blinken die Befehle einer Musikmaschine auf. Der junge Mann vor dem Monitor drischt in atemberaubender Geschwindigkeit auf eine Elektroniktrommel ein. Das also ist die Stadt der 2000 Tempel, das religiöse Zentrum Japans? In der Tat. Nur 12 Minuten braucht die Sagano-Linie vom Hauptbahnhof bis dorthin, wo sich seit rund 500 Jahren nicht viel verändert hat. Noch ein paar Minuten zu Fuß von der Station Hanazono durch eine Marktstraße, schon ist der Tempelbezirk Miyoshin-ji erreicht. Eine Mauer umschließt die 47 Tempel. Dahinter Wege aus Steinplatten, der Duft von Kiefern und vor allem Stille. Deswegen kommen viele Menschen hierher. Ich irgendwie auch. Ich bringe viel zu viele Gedanken mit und will mich einem echten Meister der Meditation anvertrauen.
Der moderne Lebensstil ist so geschäftig. Ständig neue Informationen, Reize aus jeder Richtung. Ich glaube, viele Menschen haben keinen Moment Ruhe, in dem sie nichts tun. Ich meine, Meditation ist nicht nichts tun, aber man minimiert die Umgebungsreize. Wir sind an Lärm gewöhnt, an visuelle Reize. Die Leute kommen und suchen Einfachheit in der Meditation. Sie wollen wissen, wie sie funktionieren, wenn nichts anderes da ist.
Für dieses Erlebnis sorgt Takafumi Kawakami. Er ist Abt des Shunku-In, in dem ich mich per E-Mail für 2 Tage à 40 Euro angemeldet habe. Um in einem Tempel zu wohnen und bei einem Zen-Meister zu lernen, wie man einfach nur da sitzt. Der Mann mit dem rasierten Schädel wirkt recht temperamentvoll und man sieht ihm an, dass er beim Essen gerne zugreift. Wir stehen unter dem geschwungenen Dach des Haupthauses, in dem seine Familie seit 5 Generationen lebt und arbeitet. Ich ziehe meine Schuhe aus, stelle sie ins Regal und trete über die Schwelle. Über poliertes, dunkles Holz gehen wir einen langen Gang entlang. Ich werde auf einem Futon im Gästehaus übernachten. Kawakami läuft ziemlich schnell, als ob er keine Zeit zu verlieren hätte. In der Teeküche erzählt er mir, dass er zunächst gar nicht Zen-Meister hatte werden wollen. Familientradition hin oder her. Nicht einmal als Buddhist hätte er sich während seines Psychologiestudiums in den USA gefühlt. Das änderte sich nach Diskussionen mit seinen Kommilitonen, von denen einige schon Zen ausprobiert hatten und beeindruckt waren. Schließlich nahm er sein Erbe an und merkte, dass ihn das verändert.
Ich bin nicht mehr frustriert, wenn ich eine Sache heute nicht erreicht habe. Ich verschwende keine Zeit mehr damit, Dinge zu bereuen, die ich nicht getan habe oder nicht erreicht habe. So sorge ich mich nicht mehr um die Vergangenheit. Im Jetzt zu sein, hat mir in meinem Leben neue Perspektiven eröffnet.
Das klingt interessant. Kawakami spricht über eigene Erfahrungen und das ohne Umschweife. Ungewöhnlich für einen Japaner. Ungewöhnlich auch, dass in seinem Tempel Ausländer willkommen sind. Eine Ausnahme auf dem Gelände des Tempelbezirks Myoshinji. Auf Socken eilt der Abt weiter, um neue Besucher zu empfangen. Auch sie kommen zur Meditationsstunde.
Setz dich mit dem Rücken zur Wand, im halben oder im vollen Lotussitz. Beim halben Lotussitz lege nur den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Die linke Hand ruht in der rechten. Die Spitzen der beiden Daumen berühren sich leicht, nahe am Körper, dem Nabel gegenüber.
Zazen, die Sitzmeditation, wird in diesen Hallen seit Jahrhunderten geübt. Das merkt man. Der Gründer des Tempels war Gefolgsmann von Hideyoshi Toyotomi, des Regenten, der im 16. Jahrhundert Japan einte. Der Shunkoin-Tempel verkörpert also japanische Geschichte und Zen-Tradition. Die lässt sich in ein paar Tagen natürlich nur streifen, was zu Missverständnissen führen muss. Schon die perfekte Sitzhaltung schaffe ich nicht. Der Schneidersitz muss reichen. Kawakami, den Abt, amüsiert das. Das Entweder-Oder von richtig oder falsch, gut oder böse, hält er für typisch christlich. Der Buddhismus gehe damit anders um.
Der größte Unterschied sind Dualismus und Relativität. Dualismus im Judentum, Christentum und Islam bedeutet, Gott ist perfekt, Gott ist gut. Gottes Lehren nicht zu folgen, ist schlecht. Es gibt nichts zwischen Gut und Böse. Buddhismus handelt von Relativität. Dem relativ Guten und dem relativ Schlechten. Deswegen gibt es kein Ich war gut oder Ich war böse.
Es geht los. Der Zen-Meister entzündet im Meditationsraum ein Räucherstäbchen. Strohmatten bedecken den Boden. Mit mir sitzen 11 Versenkungswillige entlang der Reispapierwände mit Blick zur Raummitte. Einer schnieft. Fast alle versuchen, ihr Gewicht zu verlagern, ohne Aufsehen zu erregen. Ich atme. 1, 2, 3. Bevor ich bei 10 bin, habe ich an ein Dutzend Orte gedacht, die ich in Kyoto noch sehen will und wie ich es eigentlich schaffen will, mir zu Hause überhaupt eine ganze Stunde freizuschaufeln.
Je mehr Stress du hast, desto mehr Dinge beschäftigen dich während der Meditation. Was nicht heißt, dass man zwischen guter und schlechter Meditation unterscheiden sollte. Die Handlung der Meditation hilft, Stress zu vermindern. Gleichzeitig tut man etwas für die Gesunderhaltung des Geistes, indem man im Moment ist.
Vor dem Fenster liegt der Steingarten. Weil ich das Muster der Reisstrohhalme in der Matte vor mir fixiere, ist er für mich im Augenblick unsichtbar. Aber seine strenge Schönheit hat mich bereits gefangen genommen. 2 grüne Inseln rundgeschnittener Sträucher liegen in einem Meer aus Kies. Dahinter die Idee eines Waldes. Die Anlage bildet die Gärten des Schreins von Ise nach. Ausgerechnet. Denn der gilt als höchstes Heiligtum des Shintoismus. Der anderen Religion Japans, die beseelte Natur verehrt. Im Alltag mischen sich die Religionen. Apropos Alltag, meiner mischt sich gerade wieder ein. Wie viele Aufträge muss ich fertig machen, wenn ich zu Hause bin?
Sitze aufrecht, als wolltest du den Himmel mit deinem Kopf stützen. Sitze nicht vornübergebeugt oder zurückgelehnt. Die Wirbelsäule soll gerade sein, das ist wichtig. Ohren und Schultern bilden eine Linie. Die Zunge liegt am Gaumen an. Halte Lippen und Zähne geschlossen. Atme durch die Nase. Halte die Augen geöffnet, weder zu weit noch zu schmal. Richte den Blick auf den Boden vor dir.
Zur Zeit der Shogune lebten auch Christen in Kyoto, wie die kostbaren Gemälde auf den Schiebetüren des Shonko-In beweisen. Goldene Wolken ziehen auf ihnen durch das Geäst einer knorrigen Kiefer. Rotes Weinlaub rankt den Stamm empor. Daneben Pfingstrosen und Lilien, versteckte christliche Symbole. Versteckt, weil das Christentum verboten war. Die Äbte des Shonko-In hatten offensichtlich kein Problem damit, christliche Maler zu engagieren.
Wer in der Sazen-Haltung sitzt, hat den rechten Geisteszustand. Es ist also nicht nötig, dass du versuchst, einen besonderen Zustand zu erreichen. Wenn du versuchst, etwas zu erreichen, beginnt der Geist zu wandern. Wenn du nicht versuchst, etwas zu erreichen, bist du ganz hier.
Ich war ziemlich zielorientiert, bevor ich Buddhismus studiert habe. Ich habe mir Ziele gesetzt und habe sie verfolgt, bin losgerannt. Aber das Leben funktioniert nicht immer so.
Das Telefon des Abts klingelt oft. Immer wieder kommen unangekündigte Besucher. Der Putzeimer wartet am Brunnen. Regen lässt ihn überlaufen, es ist mehr als genug zu tun. Aber Kawakami wirkt nie nervös. So sieht also ein Ruhepol aus.
Being a moment here, really
wirklich im Moment zu sein, öffnet Raum für Gedanken. Ich nehme mehr wahr, was jetzt passiert. Ich höre die Vorschläge eines Freundes oder ich sehe die Bedürfnisse der Menschen deutlicher. Wenn ich im Jetzt Gutes tue, kommen die Dinge zu mir.
Nicht zuletzt, weil Reverend Tucker, wie er sich auf Twitter nennt, im Internet aktiv ist und seine Vorträge online abrufbar sind. Die Gäste aus dem Westen tragen mit ihren Yen zu seinem Erhalt bei. Und sie ziehen ihrerseits Japaner an, denen die buddhistische Tradition fremd geworden ist.
Ausländer haben einen anderen Blick auf den Buddhismus, einen frischen Blick. Die Austauschstudenten machen ihre japanischen Kommilitonen hier in Japan neugierig darauf, was sie hier gelernt haben. Und so kommen sie auch in diesen Tempel.
Löse dich aus allen Bindungen. Lasse die 10.000 Angelegenheiten ruhen. Denke nicht an Gut und Böse. Es geht weder um Geist noch um Bewusstsein, weder um Gedanken noch um Anschauungen. Lass die Gedanken los.
Das gelingt mir gerade mal für 10 Sekunden, mal für 2. Trotzdem, ich atme. Ich atme diese Atmosphäre ein. Nicht mehr, nicht weniger. Eigentlich großartig. Es ist im Moment nichts anderes zu tun. Für Besucher, die während seiner Meditationsstunde auf größere Erkenntnisse hoffen, hat Takafumi Kawakami einen Rat.
People having those fixed idea of enlightenment, they were actually attached to that.
Viele Menschen haben diese fixe Idee von Erleuchtung und hängen daran fest. Erleuchtung heißt nicht, dass man etwas erreicht, das alle Probleme löst, die man hat. Erleuchtung kann heißen, die Lösung deines kleinen Problems wahrzunehmen. Den Hinweis, der hilft, dein Leben richtig zu leben. Etwa wahrzunehmen, dass die Welt nicht ewig währt. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Also genieße sie. Sie ist kostbar.
Life is precious.
Diese Lektion hätte ich mir natürlich auch zu Hause abholen können. Aber in Kyoto sehe ich, was die Konzentration auf das eigene Tun, auf den Moment vermag. Sie schärft den Blick für die Schönheit im alltäglichen Chaos. In jeder Steinplatte auf den Wegen ist sie zu erkennen. Selbst im Moos der Gärten. Auf dem Rückweg am Hauptbahnhof stelle ich mich mitten ins Getümmel, lasse die Menschen rechts und links an mir vorbeiströmen und genieße es, genau hier zu sein.
Der Bahnhof von Kyoto, der ist wirklich riesig und passt erstmal gar nicht zu dieser Stadt mit all den filigranen Tempeln und Schreinen und Gärten. Aber Japan ist nicht nur detailverliebt, sondern auch extrem technikverliebt, quer durch alle Generationen. Es muss also nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Im großen Bahnhof von Kyoto steigen wir jetzt also ein in den japanischen Schnellzug, den Shinkansen, gemeinsam mit der großen Band Pizzicato 5. Im Video zu Tokyo Mon Amour ist zu sehen, wie der Zug in der großen Stadt ankommt. Denn da wollen wir heute auch noch hin, in den Radioreisen auf Bayern 2.
やっぱりあなたは美しい男の人なのね。あんなに私のことだけを好きだと信じてた。あの夏の日あなたと。
Radioreisen auf Bayern 2 sind heute in Japan unterwegs. Von Kyoto im südwestlichen Teil der Hauptinsel Honshu geht es jetzt weiter Richtung Nordosten. Mit dem schnellsten Shinkansen namens Nozomi brauchen wir gerade mal 1 Stunde 35 Minuten bis nach Shizuoka, immer an der Pazifikküste entlang. Die Stadt liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Kyoto und Tokio, direkt am Meer mit Blick auf den berühmtesten Berg Japans, den Fuji-san. Shizuoka ist die Tee-Hauptstadt Japans, aber auch der Wasabi-Anbau wurde hier perfektioniert. Zwischen Meer und Bergen hat die Gegend kulinarisch alles zu bieten, was das Herz begehrt. Und genau darum wird es gleich gehen, ums Essen. Bei Japan verbinden wir das erstmal mit Sushi und inzwischen vielleicht auch mit Ramen oder für Kenner mit der kunstvollen Kaiseki-Küche. Aber jetzt gehen wir mit Stefan Wimmer zusammen dorthin, wo es derber zugeht, in die einfache japanische Kneipe ins Izakaya. Laut und fröhlich ist es dort, aber auch hier gibt es sehr ausgefeilte Spezialitäten.
Behäbig liegt sie am Pazifik, unweit des Vulkans Fuji. Die Stadt Shizuoka, auf der alten Handelsroute von Tokio nach Kyoto. Das trutzige Schloss Sumpu und die vielen religiösen Schreine zeugen davon, dass Shizuoka schon im Mittelalter ein wichtiger Knotenpunkt rund um Tokio war. Berühmt ist die Stadt für ihre Fischflotte, den Teeanbau und den Gemüsehandel. Der Rettich Wasabi wurde hier durch Züchtung erfunden. Und doch macht Shizuoka auch noch mit etwas anderem von sich reden, mit seinen kulinarischen Raffinessen, allen voran einer Spezialitätengattung, die in Deutschland nahezu unbekannt ist und sich Chinmi nennt.
Chinmi, okay, I have to explain. Chin means unusual, mizashi, and mi means taste. So you could say it's a specialty, rare taste maybe, but that's it.
Chinmi bedeutet ungewöhnlicher Geschmack, sonderbarer Geschmack. Also das, was für einen Reisenden von außerhalb höchst erstaunlich schmeckt. Japan besitzt 47 Präfekturen und jede Präfektur hat mehrere Dutzend Chinmi. Das, wovon die Gourmets sagen, das musst du probieren, wenn du dort bist. Die Japaner sind sehr stolz auf ihre Chinmi.
So spricht ein Kenner der Materie. Der Franzose Robert Gilles Martineau, ehemaliger Air Force-Pilot, Lebenskünstler und Gourmet-Blogger. Vor 42 Jahren kam er als Judoka-Kämpfer das erste Mal nach Japan, verliebte sich in eine Japanerin und heiratete hier. In Shizuoka kennt er jedes Restaurant und jede Bar. Zum Erkunden der japanischen Küche und speziell der Chinmi empfiehlt er den Besuch von Izakayas, zu Deutsch Kneipen.
The word Izakaya means the place where there is sake.
Izakaya bedeutet der Ort, an dem es Sake zu trinken gibt. Japan ohne Izakayas ist nicht Japan. Auswärtsessen ist für Japaner enorm wichtig, denn nur dadurch können sie ihren beengten Wohnverhältnissen und dem Druck ihres harten Jobs entfliehen. So sind die Izakayas der einzige Platz, wo sich Menschen verschiedener gesellschaftlicher Schichten mischen, ohne auf strenge Regeln Rücksicht nehmen zu müssen. Es gilt das Motto: Dir schmeckt dein Drink, mir schmeckt mein Drink, also lass uns plaudern. In Izakayas ist es erlaubt, die soziale Position zu vergessen. Und abseits der gesellschaftlichen Zwänge kann man hier einfach gute Sachen essen.
Diese Izakayas, Kraftzentren der kulinarischen Genüsse, sind jedoch gar nicht so leicht zu finden. Oft liegen sie in Hinterhöfen, Shoppingcentern, versteckten Ladenpassagen, Bahngebäuden. Und man braucht als Uneingeweihter einen speziell präparierten Stadtplan, um sie ausfindig zu machen. Und so stehen wir vor der Isakaya Oigawa, einem unscheinbaren Häuschen in einem Kleingartenareal hinterm Bahnhofsgebiet von Shizuoka, allein und lediglich mit einer übersetzten Speisekarte von Robert ausgestattet. Nichts aus einem Lampion deutet am Eingang des Oigawa darauf hin, dass es sich um eine Isakaya handelt. Keiner der Angestellten spricht Fremdsprachen. Es gibt keine Speisekarten in nicht-japanischer Schrift und auch keine oft kolportierten Speiseattrappen aus Plastik, die Hilfestellung geben. Der Wirt und Koch, ein junger Mann namens Hiroki Nosaki, kommuniziert mit uns mit Hilfe eines Smartphone-Übersetzungsprogramms. Hirokis Isakaya misst mit 30 Quadratmetern kaum mehr als ein Wohnzimmer und ist sehr gemütlich. Ein Tresen für 5 Gäste und eine Sitznische mit 2 Tischen, die nur ohne Straßenschuhe betreten werden darf. An der Tempura-Fritteuse hantierend erklärt Hiroki die Philosophie seines Probierlokals. Man könnte es vielleicht auch eine japanische Tapas-Bar nennen.
Unser Konzept? Wir versuchen, bei möglichst niedrigen Preisen das Allerhöchste an kulinarischen Genüssen zu zaubern. Gemeinsam mit den besten Sakes von Shizuoka. Und immer orientiert am täglichen Angebot von Gemüse und Fisch. Hier das Tempura-Frittieren beispielsweise. Das sieht einfach aus, ist aber kompliziert. Die Panade muss kunstvoll mit eiskaltem Wasser und wenig Mehl angemacht werden, damit sie leicht und kross schmeckt. Wir frittieren ja alles Mögliche, von Chinakohl bis zu Fischrogen. Und für jede Speise muss die Öltemperatur anders reguliert sein. Und unsere nicht frittierten Gerichte sind noch aufwendiger. Die Schweinszunge beispielsweise ruht 3 Tage in einer Marinade aus Ingwer, Sake, Knoblauch und Miso-Soße.
Man sitzt und trinkt eiskaltes Bier im Oigawa. Niemand hat Eile. Und so tischt Hiroki seine ersten Vorspeisen auf. Gebratene Schweinszunge. Eine Variation von Tempura-Gemüse. Sowie gebackene Sardinen mit Pflaumenkompott. Dazu Kartoffelsalat, auf gut Japanisch Potato Salada. Bis hierher alles Gerichte, die einem auch als Mitteleuropäer noch geläufig sind. Doch nun beschwören wir Hiroki, nicht so sehr Rücksicht auf uns Touristen zu nehmen. Wir wollen schließlich Chin-Mi probieren. Zunächst wartet er mit einer seiner Spezialitäten auf. Eine Portion Ikanoshiokara, ein Klassiker der japanischen Chin-Mi-Küche. Ein erster Paukenschlag. Ikanoshiokara, das ist kleingeschnittener Tintenfisch, der monatelang zusammen mit Tintenfischinnereien in einer Salzlauge fermentiert wurde.
Ikanoshiokara ist ein sehr beliebtes Rezept. Ich gebe vor der Fermentation allerdings noch Honig dazu und Sake, um den Geschmack runder zu machen. Mein Ikanoshiokara ist süßer als das von anderen Wirten. Es verträgt sich sehr gut mit einem Glas Sake. Und viele Gäste kommen extra wegen des Tintenfischs hierher.
Womit sie recht haben. Denn das, was Hiroki da kredenzt, ist ein Gaumenschmaus. Es schmeckt weder nach Eingeweiden noch nach fermentiertem Fisch, sondern unvergleichlich raffiniert und pikant und sehr, sehr salzig, wie oft bei Chin-Mi. Da bekommt man natürlich Durst. Und ein Blick herum zeigt, die meisten Gäste trinken viel. Sie haben hohe Humpen mit Bier vor sich stehen oder einen Longdrink namens Highball, der aus Zitronenmineralwasser mit Reisschnaps besteht oder gekühlten Sake. Sake ist das teuerste Getränk in Hirokis Etablissement. 6 Euro kostet das 1,5 Zentiliter Glas, denn Hiroki verkauft nur Spitzensakes, die mit den Sakes in deutschen Asiamärkten nichts gemein haben. Dabei war der Sake in Shizuoka nicht immer so gut, wie Robert Martineau erklärt.
When people wanted to drink sake, they were drinking the sake at the soba shop, and it was always hot then. For a simple reason.
Früher wurde der Sake in Japan immer heiß serviert, damit man seine extrem schlechte Qualität nicht schmeckte. Und der Sake aus Shizuoka war vielleicht der schlechteste von ganz Japan. Er war Müll. Doch dann hat die Präfektur einen Spezialisten beauftragt, um eine neue Hefe zu entwickeln. Diese Hefe ist mittlerweile berühmt und verschiedene junge Braumeister haben begonnen, sich mit der Braukunst zu beschäftigen und eigene Sakes zu kreieren. Und so hat Shizuoka inzwischen einige der besten Sake-Marken Japans. Es gibt in der Stadt 28 Sake-Brauereien. Und oft kommen die Konnoisseure aus Tokio hierher, um Flaschen zu kaufen.
Zum fantastischen Tropfen eines Hatsukame-Sakes tischt Hiroki also weiter auf. Die Stimmung ist, wie in Japan üblich, trinkselig, aber sehr zivil. Zum Abschluss lässt sich Hausherr Hiroki nicht lumpen und hat für seine Gäste noch etwas ganz Besonderes parat. Etwas, das nicht auf der Karte steht, doch schon jetzt großes Interesse erregt. Er zeigt ein langes, wurstartiges, weißes Gebilde in der Luft herum und sammelt die Bestellungen ein. Dann zersäbelt er das Gebilde mit einem Messer und wirft die Teilstücke ins simmernde Tempura-Fett. Kross und knusprig auf den Punkt seiht er sie heraus und verteilt sie auf Tellern an die Gäste. Niemand will zurückstehen. Das Gericht schmeckt köstlich. Etwas fischig, ungemein leicht, ein bisschen nach Hirn. Doch was ist es? Es handelt sich um den berühmten Shirako, den Spermasack des Kabeljaus, im Deutschen unter dem Begriff Fischmilch bekannt, im Japanischen weiße Nachkommen genannt. Und alle sind begeistert. Nicht minder interessant als der Kosmos der Izakayas ist ein Gang durch die Supermärkte und Fischhallen von Shizuoka. Auch hier sind wieder viel Chinmi zu finden. Robert führt seine Besucher quirlig durch die Einkaufsstände, so behende, dass selbst das schnelle Japan fußlahm wirkt. Riesige Fischleiber liegen auf Eis, preislich bei etwa einem Viertel von dem, was man in Deutschland zahlt. Und Robert erklärt das Angebot.
Das hier ist ein typischer Fisch aus Shizuokas Gewässern. Kimira. Glänzender Schleimkopf. 20 Euro fürs Kilo. Ein absoluter Top-Geschmack. Hier, das sind Schneekrabben. Das hier sind kleine Sardinen. Und hier haben wir ganze Tintenfische, Miesmuscheln und auch Austern.
Beeindruckend auch das Sushi-Angebot. In jedem Supermarkt ruhen hunderte von fangfrischen Sushi-Plastiksets in Kühlbehältern. Das Nigiri-Einzelstück kostet 50 Cent. Was nicht innerhalb von 5 Stunden verkauft ist, wird weggeworfen. So die frische Politik der Japaner. Robert rät zu einer kleinen Zwischenmahlzeit. Thunfisch-Tartar, Jakobsmuscheln, Fleckbrasse, Sakura-Shrimps. So ausgefallen die Fische auch klingen. Für Japaner sind sie so gewöhnlich wie Leberkäse und Aufschnitt hierzulande. Doch Chinmi, das Außergewöhnliche, gibt es auch in jedem Supermarkt. Fischrogensäcke in Chili, gepökelte Fischeingeweide und in der Knabberabteilung locken geröstete Aalknochen als Snack. Die Japaner haben als ehemals vegetarisches Volk die pragmatische Philosophie, dass immer das ganze Tier aufgegessen werden sollte, from nose to tail. Und diese Philosophie macht sie sehr sympathisch. Doch was ist eigentlich Roberts eigenes Lieblings-Chinmi?
My favorite Ankimo, definitely. Ankimo is the monkfish liver.
Mein Lieblings-Chinmi, das ist Ankimo, die Leber des Seeteufels. Es hat eine ähnliche Konsistenz wie Foie Gras. Du musst es probieren, es ist fantastisch.
And you must try, it's good. It is good.
Und über seine Beziehung zu diesem Land, in dem er nun seit 42 Jahren lebt und das er nicht mehr verlassen möchte, sagt er:
First of all, the safety. There's no safer country than Japan.
Ich liebe Japan aus mehreren Gründen. Zunächst einmal wegen der Sicherheit. Es gibt kein sichereres Land als Japan. Dann wegen der Hygiene und dem Dienstleistungsniveau, das es nirgendwo anders gibt. Die Japaner verwöhnen einen gern. Das ist Teil ihrer Kultur. Sie machen gerne andere glücklich. Es heißt immer, Japaner sind kühl. Aber das stimmt nicht. Sie sind auf den ersten Blick vielleicht etwas reserviert, aber wenn jemand Hilfe braucht, kommen sofort 10, die dir helfen möchten.
Dabei ist Japan trotzdem keine Insel der Seligen. Die starren Sozialstrukturen und die hohen Erwartungen an den Einzelnen bringen am laufenden Band Gegenreaktionen hervor. Beispielsweise psychisch isolierte, sogenannte Hikomori, Menschen, die nicht mehr aus der Wohnung gehen und den Kontakt zur Umwelt weitestmöglich kappen. Viele Einwohner Japans sind so einsam, dass es nicht einmal jemand bemerkt, wenn sie sterben. Doch meist reicht es den Japanern bereits, in die nächste Izakaya zu gehen, um der Einsamkeit Herr zu werden. Das zeigt auch der Blick in eine andere Form der Kneipenlandschaft Shizuokas, die Horumoniakis. Kneipen, die sich Hormon-Barbecues nennen und ebenfalls gut gefüllt sind. In diesen Barbecues sitzen die Gäste, allein oder in Gruppen, vor einem Tischgrill und legen mit tantrischer Ruhe stundenlang Dinge auf den Rost, die in Deutschland zum Teil gar nicht in den Handel kommen. Zum Beispiel Zunge, Netzmagen, Herz, Leber, Schilddrüse, Uterus, Hoden, Zirbeldrüse. Alles, von dem man annimmt, dass es in einer Art magischem Analogzauber auch die Hormone, die Stärke und Durchsetzungskraft der Gäste beflügelt. Wenn also die warme Jahreszeit hierzulande auf sich warten lässt, die Abende kalt und dunkel sind, dann möge man sich erinnern, weit, weit in Richtung Osten, im Reich der aufgehenden Sonne, dort hat man Rezepte gegen die Einsamkeit. Und am Ende eines Tages, bei einem kühlen Glas Alkohol, wartet ein großes Kabeljau-Sperma auf sie.
In diesem Sinne Prost oder Kampai, das merken wir uns schon mal für unsere japanische Vokabelliste. Die nächste Musik, die bringt uns jetzt noch näher in Richtung unseres letzten Ziels, Richtung Tokio. Von dort kommt Towa Tai, DJ und Produzent dieses Liedes, Amai Seikatsu, das süße Leben.
してゆく溶けてゆく闇に
Bayern 2, die Radioreisen. Wir sind heute japanisch unterwegs. Eines der am häufigsten verwendeten Wörter in Japan ist eindeutig kawaii. Das bedeutet süß und wird zumindest von jüngeren Frauen gerne sehr langgezogen gezwitschert. Kawaii können kleine Kinder sein oder bunte Ohrringe oder witzige Strümpfe oder, in diesem Fall ganz sicher, putzige Lebewesen. Eulen zum Beispiel oder die lustigen Otter oder Igel. Und weil Japaner wenig Hemmungen haben, das, was sie schön finden, auch zu kaufen und zu verkaufen, ist es nur logisch, dass daraus ein Geschäft wird. Die süßen Tierchen sozusagen zum Streicheln zu vermieten. Denn für Haustiere ist die durchschnittliche japanische Wohnung einfach viel zu klein. Die Größe wird übrigens in Tatami gemessen, also wie viele Schlafmatten passen in den Raum. Meistens nur sehr wenige. Aber zurück zu Kawaii. Die Leute sind ganz scharf darauf, die süßen Tiere ganz aus der Nähe zu sehen. Als erstes waren Eulencafés der Renner, auch Hasen sind im Angebot oder eben Igel. Für Japan ziemlich exotisch, für Leonie Tim ziemlich befremdlich. Aber in einer Megastadt wie Tokio gibt es eben nichts, was es nicht gibt.
Mögen Igel eigentlich Jazz und helle Räume und wach sein mitten am Tag? Hier haben sie keine Wahl. Das Hari in Tokio ist angeblich das erste Igelcafé der Welt. Der Name des Cafés ist ein Wortspiel auf Harinesumi, das japanische Wort für Igel. Schon als Kind war mein liebster Sonntagsausflug der auf dem Bauernhof in der Nähe. Um im Hühnerstall Eier einzusammeln, Ställe auszumisten und beim Melken zu helfen. Und bis heute kann ich an keiner Koppel vorbeigehen, ohne die Pferde mit einer extra Portion Gras zu locken. Gerade weil ich Tiere so mag, will ich herausfinden, ob ich den Besuch in einem Igelcafé mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Deshalb bin ich hier, in einem Hinterhof in Roppongi, einem der Weggehviertel von Tokio, und steige ein paar Treppen hoch. Da stehe ich nun, in einem vielleicht 18 Quadratmeter großen Raum. Es riecht nach Hasenstreu. Links entlang der Milchglasfenster sind Terrarien aufgereiht mit jeweils 4 bis 6 Igeln drin. Davor stehen Hocker. In der Mitte des Raums eine zweite Reihe Glaskästen. 20 bis 30 Igel wuseln in den Terrarien. Per Selbstbedienung kann man sich Getränke nehmen. Essen gibt es keins. Ein richtiges Café ist das Hari eher nicht. Yuri Kono arbeitet hier. Yuri ist 21, zierlich und trägt ihre braunen Haare zum Zopf.
Unter der Woche kostet eine halbe Stunde 1000 Yen. Am Wochenende kosten 30 Minuten 1300 Yen.
Das sind ungefähr 8 bis 11 Euro. Ich unterschreibe die Verhaltensregeln, desinfiziere wie gewünscht meine Hände und setze mich auf einen der Hocker.
Man darf sich ein Tier aussuchen und in dem Moment, in dem man sich eins dieser Tiere ausgesucht hat, soll man dem Personal Bescheid sagen, dass man dieses Tier bitte jetzt auf die Hand nehmen will und mit ihm kuscheln will.
Die Terrarien sind mit hellem Streu ausgelegt. In einer Ecke liegen ein Fress- und ein Trinknapf. Unterschlupfmöglichkeiten gibt es nicht. In dem Glaskasten vor mir sind 6 Igel, handgroß mit hellem Bauch und braunen Stacheln. Zusammengekuschelt liegen sie auf einem Haufen.
But they're sleeping, right?
Yes, they are nocturnal animals.
Ah, okay.
Yes, they are already sleeping.
So you take this one.
This one.
Yeah.
Here you go.
Die Igel hier sind immer ein bisschen müde, denn eigentlich sind sie nachtaktiv. In freier Wildbahn leben Igel in der Nähe von Wäldern, in Hecken, Gestrüpp und Unterholz. Sehr artgerecht ist die Haltung im Igelcafé also nicht gerade.
Wenn sie müde sind, können die Igel schlafen. Außerdem tauschen wir die Tiere aus.
Yuri schaut mir dabei nicht in die Augen, sondern auf ihre Hände oder an mir vorbei. Fragen zum Tierschutz scheinen ihr unangenehm. Kein Tier im Hari habe jemals in freier Wildbahn gelebt, sagt sie. Sie seien damit aufgewachsen, von Menschen angefasst zu werden.
Da fühlt sich ganz, fühlt sich tatsächlich an wie Zahnstocher, wenn man über ihn drüber geht. Der knabbert gerade noch irgendwas.
Für umgerechnet 2,50 Euro habe ich Mehlwürmer gekauft. Mein Igel soll es gut bei mir haben.
Das war das Schmatzen eines Igels. Noch eine hier? So schmatzen Igel. Es darf ja nicht wahr sein, dieses kleine Tierchen. Er sieht sehr, 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 sehr süß aus.
Japaner mögen kleine und putzige Tiere. Tiercafés wie die Katzencafés oder auch unser Igelcafé sind gerade total in. Igel gibt es in Japan nicht in der Natur. Sie sind also seltene Tiere, was nochmal ein Grund dafür ist, dass Japaner auf sie stehen.
Das ist genau das, was das Café so erfolgreich macht. Japaner lieben alles, was kawaii, also süß ist, und sie züchten Igel als Haustiere. Yuri macht das auch und bietet sie im Hari zum Verkauf. Im Café stehen und hängen schwarze Schiefertafeln. Sie sehen aus wie Speisekarten, sind aber Preislisten. Jeder Igel hat einen Namen und kostet zwischen 30.000 und 42.000 Yen, also etwa 280 bis 370 Euro. Ein stolzer Preis für ein Tier mit einer Lebenserwartung von 5 Jahren.
Ich glaube, ich nehme ihn mal kurz. Oh, jetzt hat er seine Stacheln aufgestellt. Okay, so, du kleines Tierchen. Ich habe, glaube ich, bestimmt mindestens genauso Angst vor dir wie du vor mir. Er ist alles andere als müde, merke ich gerade, sondern eher quietschwedel.
Der Igel läuft meine Hände entlang. Wie ein Hamster im Laufrad wird er nicht müde. Wohl fühle ich mich nicht dabei.
Du kannst den Igel anfassen und streicheln. Wenn du allerdings Angst hast, ihn fallen zu lassen, dann lass ihn lieber in der Box.
Ich setze den Igel also zurück in die Box. Er läuft hin und her, schnüffelt und kratzt am Blech, versucht rauszuklettern.
Vielleicht sage ich mal, dass er nicht mehr mag. I think he's kind of a little bit nervous.
Juris Kollege Surai nimmt mir den Igel mit einer schnellen, geübten Handbewegung ab und setzt ihn zurück zu den anderen in den Glaskasten. Eine Kaffeebesucherin neben mir hat ihren Igel fallen lassen. Mit den Händen vorm Mund und den Beinen angezogen, sitzt sie auf dem für sie viel zu kleinen Hocker. Surai kommt angerannt und fängt das Tier ein. Ein kurzer Blick auf Schnauze und Beine, alles noch dran, kein Blut zu sehen. Und schwupps kommt der Igel zurück ins Terrarium.
Jetzt schrubbelt er sich die Nase noch in dem Sand von dem Aquarium. Ja, ich glaube, er hat sich ein bisschen die Nase angehauen. Aber nicht schlimm, denn jetzt geht er schon wieder essen.
Die 4 Mädchen sind immer noch erschrocken. Janet und Laura kommen aus Australien, Amy und Caroline aus London. Sie sind alle Mitte 20 und kennen sich vom Reisen in Südostasien. Seitdem treffen sie sich einmal im Jahr irgendwo auf der Welt und machen zusammen Urlaub. Dieses Mal in Tokio.
I can't say it feels natural.
Ich kann nicht behaupten, dass es sich natürlich anfühlt. Aber es ist reizend. Es ist zwar cool, aber sie tun mir auch leid, weil sie eher draußen rumlaufen sollten.
Während mir Laura das erzählt, hält sie sich mit der rechten Hand einen Igel an die Wange. In der linken Hand hat sie ihr Handy. Noch schnell die Schnute ziehen und ein Selfie schießen.
Do you want me to take a picture from you?
Einerseits bedenken, dass es den Tieren im Harry nicht gut gehen könnte, andererseits noch schnell ein Snapchat-Video schießen. Auch Janet scheint hin und her gerissen von der Erfahrung hier.
Ich finde es interessant, weil ich noch nie einen Igel in der Hand hatte. Wenn es allerdings bedeutet, dass die Tiere schlecht behandelt werden, hätten wir uns noch mal überlegt, ob wir wirklich herkommen. Allerdings sind sie so süß.
Da ist es wieder, dieses Süß. Es ist der Hauptgrund, in ein Tiercafé zu gehen. Die 4 kennen das Harry von Facebook.
Als wir mit dem Igelcafé angefangen haben, kannten viele bereits unser Hasencafé im selben Haus. So kamen die Tokioter ins Harry. Mit ihnen kamen die Journalisten und der Shop war in den Nachrichten. Damit wurden die Touristen darauf aufmerksam.
Für Yuri hat es mit Hasen und Kanikeln angefangen. Im 3. Stock stehen zig Käfige mit kuscheligen Schlappohren. Für eine halbe Stunde kann dort jeder, der mag, Wuschelhasen in allen Farben streicheln. Wer als Tourist hierher kommt, will meistens ein Stück verrücktes Japan erleben. Einmal im Leben eine Eule anfassen oder einen Adler auf dem Arm haben. Japaner selbst gehen in die Streichelcafés, um ihren durchgetakteten Alltag wenigstens für einen kurzen Moment zu entkommen. Viele lieben Tiere, aber oft sind ihre Wohnungen zu klein, um welche zu halten. Oder Haustiere sind gar nicht erst erlaubt. Im Harry meint es niemand schlecht mit den Tieren. Sie sind ein Geschäft, klar. Aber keins um jeden Preis. Die Igel haben Ruhezeiten. Nicht alle sind jeden Tag 9 Stunden im Café. In einem abgetrennten Raum können sie sich von den Menschen erholen. Gefüttert werden sie unter anderem mit Insekten, ihrer Leibspeise. Jeder Besucher muss sich an Regeln halten. Und trotzdem, all das überzeugt mich nicht. Jede Ziege im Streichelzoo lebt artgerechter als die Igel hier in diesen Glasterrarien. So süß die Igel auch sind, irgendwie bleibt mir am Schluss doch ein bitterer Nachgeschmack.
Japan ist und bleibt ein großes Rätsel, ein faszinierendes und ein unfassbar schönes. Wir fassen auf alle Fälle nochmal unsere Vokabeln zusammen. Fuji-san, der Berg der Berge, Kawaii, das ist unfassbar süß und schließlich Kanpai, Prost. Beim Rückweg aus Japan helfen uns jetzt die überaus sympathischen japanischen Münchner Nami und Miyagi, also Kokonami. Zwei Ukulelen und diverse Kleininstrumente, eine tolle Stimme und jede Menge Charme. Kokonami und Water Wide. Jetzt wieder zurück nach Hause. Leider, muss ich in diesem Fall sagen, Fernweh kann ganz schön wehtun. Aber es inspiriert auch. Vielleicht zum Sushi selber machen und Kokonami hören, das geht auch ohne am Pazifik zu leben. Und das Bier dazu, das trinken die Leute in Japan genauso gerne wie die Leute hier. Definitiv eine bayerisch-japanische Gemeinsamkeit. Falls Sie noch mehr Fernweh oder Inspiration oder beides brauchen, der Radioreisen-Podcast nimmt Sie jederzeit mit in die weite Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.